Ich habe gerade gemerkt, das ist eigentlich gut, wenn man mal so einen Rückblick hat und wenn es einem andere Leute sagen, das ist irgendwie für mich sehr berührend gewesen, was da alles in den Predigten drin gewesen ist. Wir haben gesagt, wir widmen uns in dieser Passionszeit, in dieser Zeit vor der Ostern, den Wort, wo Jesus am Kreuz gesagt hat. Zum Teil sind es wirklich einzelne Worte gewesen, im Griechischen zumindest. Im Deutschen kannst du das nicht als Wort wiedergeben, was dort im Griechischen steht, sondern du brauchst einen ganzen Satz. Aber das heute, das ist tatsächlich ein Satz. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Katrin hat schon gesagt, es ist nicht klar, in welcher Chronologie das alles abgelaufen ist, weil die verschiedenen Evangelisten haben verschiedene von diesen Verse genommen und ganz unterschiedlich sortiert. Mir spielt das auch keinen Ruckel, ob das jetzt der erste oder das letzte Wort oder irgendwo mittendrin gesagt worden ist. Mir geht es darum, was ist eigentlich für einen Inhalt transportiert mit dem Wort oder mit dem Satz. Und dass man den Inhalt ein bisschen besser könnte erahnen, dann lese ich die Verse, wo vor dem Satz stehen, lese ich euch vor. Das ist im Lukas 23, im Lukas 23, ab Vers 44. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte 3 Stunden. In dieser Zeit war die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Ich habe so in der Vorbereitung habe ich mich entscheiden, was nehme ich raus aus dem Abschnitt. Und ich habe mich entschieden, ich werde weder über den zerrissenen Vorhang etwas sagen, noch über die Dunkelheit. Das wären auch alles spannende Themen, vielleicht nehme ich die dann nächstes Jahr. Aber ich werde mich wirklich auf den einen Satz beschränken. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Wir wissen aus den anderen Worten, die vorher gekommen sind, und Katrin hat das auch nochmal aufgenommen, wir wissen, dass Jesus am Kreuz Psalmen betet hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch schon mal gefragt habt, es gibt so Bibeln zu kaufen, wo drauf steht Neues Testament und Psalmen. Gibt es noch relativ viel, wenn auch Missionare in einem Land frisch anfangen, Bibel übersetzen, dann macht es das meistens genauso. Erstmal muss irgendetwas von der Evangelie stehen, also Markus oder Matthäus oder Lukas oder Johannes. Und recht schnell nachher, nach der Evangelie und dem Rest vom Neuen Testament, kommen die Psalmen. Und das hat damit zu tun, dass Jesus die Psalmen sehr gern gehabt hat und am Kreuz Minimum 3 von diesen Psalmen betet hat. Also von 3 weiss man's. Oder von 3 Ausschnitten aus Psalmen weiss man's. Psalm 22, Psalm 42 und da, das ist ein Ausschnitt aus dem Psalm 31. Das hat eine Geschichte gemacht, nämlich der Martin Luther, der hat gesagt, es ist wichtig, dass ihr Psalmen kennt, Evangelien sind auch gut. Kann man jetzt denken, wie man will, aber einfach zum zeigen, für Jesus sind Psalmen am Kreuz etwas wahnsinnig Wichtiges gewesen. Und ich habe gemerkt, mol, ich werde mich auch wieder mehr den Psalmen widmen. Zum Beispiel im Psalm 31. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ich habe mich dann gefragt, was bedeutet das denn, wenn Jesus sagt, in deine Hände lege ich meinen Geist? Was ist echt da gemeint? In verschiedenen Übersetzungen steht auch Leben. Das Wort, wo im Griechischen dort steht, heißt Pneuma. Und Pneuma kann so viel bedeuten wie Luft oder Wind oder Lebensgeist. Pneumatik, weiß das irgendjemand? Irgendein technisch begabter Mensch? Das ist so, da geht es um Luftdruck, oder? Gut, okay. Ja, das ist nicht mein Fachgebiet, da sage ich lieber nicht so viel. Pneuma heißt Geist. Und was ist echt damit gemeint? Das ist das, wo die Bibel mit dem bezeichnet, was in Beziehung kann zu Gott. Und das ist etwas, das sehen wir nicht. Das, was in uns Menschen in Beziehung tritt zu Gott, das ist nicht sichtbar. Da kannst du den Menschen noch so gut sezieren und aufschneiden und röntgen und MRI machen oder sonst irgendetwas. Du wirst das Teil nicht finden. Das Teil, wo eine Beziehung aufbauen kann mit dem himmlischen Vater. Aber das Teil, das ist genau gemeint, wenn die Bibel vom Geist redet. Und Jesus Christus ist das wichtig gewesen, dass das Teil wie überdauert. Weil ihm ist klar gewesen, sein Körper wird kaputt gemacht. Er hat seelisch, emotional, ist er kaputt gemacht worden. Und ihm ist wie klar gewesen, das, was nachher noch bleibt, und das, was niemand kann kaputt machen, das ist eben sein Geist. Und ich habe mich dann gefragt, ja, was hätte denn Jesus zu dem Zeitpunkt, wo der Satz fällt, was hätte denn Jesus alles schon erlebt gehabt bis zu dem Zeitpunkt? Natürlich, erstmal hat er gelebt, oder? Ist 30 Jahre lang relativ bedeutungslos gewesen, dann hat er seine Jünger gesucht, ist mit denen durchs Land gezogen, hat das Evangelium predigt und dann ist der Moment gekommen, wo seine Jünger ihn verloren haben. Die Leute, die ihn bisher begleitet haben, die, die er ausgebildet hat, die, die er sich auch darauf verloren konnte, die mit ihm vieles durchgemacht haben, die haben ihn verloren. Die einen haben ihn sogar verraten, der Judas, die anderen ihn verleugnet, der Petrus, aber er war verloren von seinen Freunden. Er hatte einen Prozess am Hals, der völlig ungerechtfertigt war. Es heisst, ein Haufen falsche Zeugen sind auftreten und haben irgendetwas behauptet und haben hinterher dafür erreicht, dass er tatsächlich verurteilt worden ist. Er ist geschlagen worden. Die Bibel steht relativ zurückhaltend mit diesen Erklärungen, aber es ist klar, es war grausam gewesen. Er ist verspottet worden, verhöhnt worden. Und es ist ihm sein gesamter Besitz, wahnsinnig viel ist es glaube ich nicht gewesen, aber sein gesamter Besitz ist ihm einfach fortgenommen worden. Und schließlich ist ihm das Leben genommen worden. Ich habe mir so gedacht, das ist ein Mann, der hat im Grunde alles verloren. Alles. Seine Freunde, seine Anerkennung, die er mal im Volk hatte, ist ein angesehener Mann, viele sind zu ihm gegangen. Sein Beruf, seine Gesundheit, seine Kraft, seine Freiheit, man könnte die Liste, glaube ich, noch ein bisschen weiter fortsetzen. Und in dieser Situation am Kreuz entscheidet er sich nicht dafür, zum Bitten, dass ihm der Vater das alles wiederherstellt. Wäre ja auch möglich gewesen, oder? Haben wir ja auch so biblische Beispiele. Der Hiob hat auch vieles verloren in seinem Leben. Sein Leben nicht, aber der hat ja vieles verloren. Und dann hinterher wird das von Gott wiederhergestellt. Er kommt es wieder zurück über. Aber das ist nicht der Punkt bei Jesus. Er sagt nicht, Vater, bitte gib mir alles wieder zurück. Sondern er sagt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und das zeigt mir, es ist ihm um etwas ganz anderes gegangen, als um das alles wieder retour überzukommen. Ich habe mich dafür entschieden, es ist ihm gegangen um das Thema, wo kann ich wirklich sicher sein? Wo oder was geht dir eigentlich Sicherheit. Vor allem im Hinblick darauf, dass das auch uns passieren kann. Es kann jedem Einzelnen von uns passieren, dass dir alles genommen wird. Die ganze Liste. Es kann sein, Freunde verlieren dich. Es kann sein, du verlierst deine Anerkennung, deinen Job, deine Gesundheit, deine Kraft, deine Freiheit. Es kann sein. Und dann ist ja die Frage, was gibt dir in dem Innen Sicherheit? Und ich glaube, die Frage, die bewegt einen ganzen Haufen Menschen. Ich habe in der Vorbereitung ein Lied kennengelernt. Ich lasse das jetzt ablaufen. Es ist von Silbermond, das Lied. Es heißt Irgendwas bleibt. Wie die Sängerin das irgendwas füllt, kommt nicht ganz so klar durch. Aber hört mal an und merkt auf das, wo die Sehnsucht steckt.
Still. Und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt ist schnell und hat verlernt, beständig zu sein, denn Versuchungen setzen ihre Frist. Doch bitte schwör, dass wenn ich wiederkomme, alles noch Sicherheit in einer Welt, in der nicht sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit. Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Gib mir was, irgendwas, das bleibt.
Gib mir was, irgendwas, das bleibt. Wer kann das geben? Irgendwas, das bleibt. Ich glaube, der Ton bleibt nicht. Okay. Ist gut. Okay. Gib mir was, irgendwas, das bleibt. Ich merke, wenn wir am Tisch miteinander am Mittag austauschen, dann ist ganz häufig ist das Thema Sicherheit um. Zum Beispiel, was kommt echt in der Prüfung dran? Habe ich echt das Richtige gelernt? Komme ich echt denn ausreichend die Note über? Und reicht echt die Note, dass ich denn das kann lernen, wo ich nachher als Job kann machen? Das ist die Frage nach der Sicherheit. Wer kann denn dort Sicherheit geben? Oder, wo gehen wir echt in der Herbst, das ist das Thema, wo uns im Moment bewegt, wo gehen wir echt in der Herbstferie hin? Hätte es dort echt WLAN? Ihr müsst gar nicht lachen, das habt ihr euch alle auch schon gefragt, oder? Hättet ihr echt WLAN? Und ist dort genug Platz für uns? Und ist das ein lässiges Schwimmbad, wo man denn dort hergönnt? Oder wäre es nicht besser, wir gehen wieder an einen Ort, wo man alles schon kennt, weil dann wüssten wir, wie es läuft. Und dann wüssten wir auch gerade, wo man dort postet und wo man hingeht in der Freizeit und so weiter. Merkt ihr, die Sehnsucht nach Sicherheit? Dann habe ich nur so kurz eingeworfen, wenn man nie an einen neuen Ort hergegangen wäre, hätten wir schon einen ganzen Haufen Ort nicht kennengelernt, wo es lässig ist, oder? Aber die Sehnsucht nach Sicherheit, nach Geborgenheit, überall taucht die auf. Oder wenn ich meinem Freund das Geschenkli mitbringe, meinst du, er tut sich denn wieder mit mir versöhnen? Ist eine Frage, wo wir die Woche bewegt haben miteinander. Oder schaffe ich echt die ganze Aufzüge, wo die Lehrer wieder gegeben haben? Ich finde das super. Bei den Kindern, da kommen die ganzen Themen am Tisch. Also bei uns kommen die kommen einfach raus. Permanent hast du irgendwelche Themen, wo du merkst, da geht es darum, wo ist die Sicherheit? Ich weiß nicht, bei uns Erwachsenen, da ist das, da redet man nicht so drüber, oder? Aber vielleicht so in ein paar Momenten denkt man, habe ich meinen Job echt morgen noch? Wie geht es echt weiter mit unserer Familie oder mit unseren Kindern? Kann ich meinem Freund eigentlich vertrauen? Meinem Ehepartner? Bleibe ich gesund? Kann ich meine finanziellen Herausforderungen meistern? Das sind auch so Fragen, wo mich einmal bewegen. Wo ich merke, ich suche Sicherheit. Dann gibt es natürlich super, in der Schweiz hat man dann für alles eine Versicherung, oder? Ist klar, dann sucht man Sicherheit, oder? Das Problem ist ja, dass eine Krankenversicherung uns auch nicht gesund machen kann. Also es kann dazu dienen, weil dann kann man zu einem Doktor und der kann vielleicht dazu dienen, dass man wieder gesund wird, aber eine Garantie gibt es ja nicht. Es ist ja nicht gesagt, dass man tatsächlich gesund wird denn. Und dann denke ich wieder an den Jesus, der am Kreuz hängt. Der Jesus, der alles verloren hat. Alles. Alles, was ihm vielleicht auch bis dort an Sicherheit gegeben hat. Oder wo jedem anderen Mensch würde sagen, ja, da habe ich so ein Stück Sicherheit. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit. Und er sagt in dem Moment, wo er alles verloren hat, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und jetzt kannst du dich ganz persönlich fragen, was gibt eigentlich deinem Leben Sicherheit? Oder wo hast du den Eindruck in deinem Leben, dass dir das Sicherheit gibt? Ist das deine Familie, deine Freunde, deine sonstige Beziehungen, Gesundheit, Besitz, dein Job? Irgendetwas. Und das Erstaunliche ist, dass Jesus uns ja in den seltensten Fällen das alles aufs Mal einfach wegnimmt. Es ist ja nicht so, dass Jesus das Interesse hat, alle Menschen einfach so anzustellen, wie er am Kreuz gehangen hat, mit einfach nichts mehr. Aber Jesus hat das große Interesse, dass wir merken, was wirklich treibt. Was wirklich im Leben Sicherheit gibt. Ich habe das so überschrieben, er treibt mich durch Leid durch. Und das ist das, wo Jesus in dem Moment auch selber erlebt. Er erlebt nicht, dass Gott ihn vor dem Leid einfach rundum führt oder an dem Leid einfach rundum führt. Er erlebt auch nicht, dass das Leid irgendwie begrenzt wird. Zum Beispiel aufs Thema Gesundheit oder aufs Thema Freunde, sondern er erlebt, dass eigentlich das Leid immer schlimmer wird. Wenn man am Kreuz zulässt und zuschaut, dann hat man den Eindruck, es wird immer schlimmer. Immer mehr geht ihm wie weg. Aber er erlebt in dem Ganzen, dass er in dem Leid treit ist. Und deswegen sagt er, Vater, das ist der Ausdruck vom Vertrauen, das ist der Ausdruck vom kindliche Wissen, es ist ein da, wo mich durchtreibt. Und ich merke, in meinem Leben ist das eher so die Neigung, dass ich bete oder dass ich denke, ja, wie komme ich irgendwie um den Schmerz rundum, wenn sich irgend so etwas antönt oder wenn sich irgend so etwas anbahnt, dann ist das eigentlich meine Reaktion, ist, wie komme ich möglichst schnell dort durch, möglichst unbehelligt. Ein, der auch sich im Leid gestellt hat, das ist der Dietrich Bonhoeffer. Der Dietrich Bonhoeffer ist am 9. April 1945 ist er erhängt worden in einem KZ in Deutschland. Er ist erhängt worden, weil er sich gegen die Nazis gestellt hat. Als überzeugter Christ hat er gesagt, wir können das nicht tolerieren, wir können nicht mitmachen und wir können das schon gar nicht gutheissen. Wegen dem ist er ins KZ gekommen und ist dort am 9. April 1945, vor 74 Jahren ist er dort umgebracht worden. Eines von den letzten Worten, wo man von ihm überliefert hat, ist folgendes. Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Das ist das Ende. Ihm ist völlig klar gewesen, jetzt im Hinblick auf das Erhängtwerden, jetzt ist fertig. Jetzt ist all das zu Ende. Er hätte ja noch Hoffnung gehabt, weil er hätte ja gemerkt, das ganze Naziregime, das geht den Bach runter. Truppen sind ja schon in Deutschland gestanden im 45. Und der Krieg ist ja auch nicht mehr mega lang weitergegangen nachher. Und es ist absehbar gewesen, er könnte noch frei kommen. Aber kurz bevor das hätte können passieren, haben sie ihn genommen und haben sie ihn erhängt. Und dann ist ihm klar geworden, jetzt ist all das, was er sich erhofft hat, er hat eine Verlobung noch ausgesprochen, in der Zeit, wo er im Gefängnis gesessen ist, hat er sich mit jemandem noch verlobt. Er hat wahrscheinlich gedacht, ich heirate den mal, vielleicht komme ich Kind über. Und all das ist ihm klar geworden in dem Moment, das ist jetzt das Ende. Das geht jetzt alles nicht mehr. Nichts mehr von dem wird real. Und doch kann er sagen, für mich der Beginn des Lebens. Wer den Bonhoeffer Film geschaut hat, da ist die Szene ein bisschen anders dargestellt. Da kommt der Gefängnisaufseher neben ihn und sagt zu ihm, das ist das Ende. Und er sagt dort so ein richtig trotziges Nein. Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Und ich habe gemerkt, das ist das, was uns die Bibel weitergeben will. Zum Beispiel im Römer 8. Und das ist das, wo Paulus ganz klar gewesen ist. Und wo auch uns heute wieder darf klar werden. Es gibt eine Sicherheit. Und die Sicherheit, die geht über unser jetziges Leben, über unsere jetzige Träume, über unsere jetzige Wünsche und über unsere jetzige Vorstellung darüber aus. Und deswegen sagt Paulus dort, ich bin ganz sicher. Nicht, ja, vielleicht, oder es könnte ja sein, das, oder ich hoffe es halt so, wie man hofft, dass morgen wieder schön Wetter wird. Nein, sondern ich bin ganz sicher, nicht mal der Wetterbericht kann das sagen. Weil der Wetterbericht hat schon viel zu häufig geändert, obwohl sie auch gedacht haben, es ist relativ klar. Aber Paulus sagt, ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Warum kann Paulus das sagen im Römer 8? Warum kann er sagen, ich bin ganz sicher? Das hängt zusammen mit dem Satz, wo Jesus am Kreuz sagt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Weil Jesus Christus selber sicher war, da ist ein, der macht's gut. Da ist ein, der hat einen Blick über die aktuelle Situation drüber aus. Da ist ein, der kann den Tod besiegen. Und das ist ja das, was man dann in zwei Tagen auch feiert. Auferstehung, neues Leben und Klarheit von dem Weg, wo Jesus Christus gegangen ist. Ich habe es probiert, auf eine Aussage zu reduzieren. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und ich habe es auf die Aussage reduziert. Alles darf passieren. Alles. Und ich glaube, das ist etwas, das kann uns nur Jesus schenken. Dass wir im Leben an den Punkt kommen, wo wir sagen, Herr Jesus Christus, nimm mein Leben. Und ich glaube, du machst es gut. Und ich vertraue, du hast die ganz Liebe, die ganz göttliche Liebe für mich. Und deswegen sage ich zu dir, alles darf passieren. Und ich glaube, aus dem Satz raus kommt eine wahnsinnige Freiheit. Eine Freiheit, wo nicht mehr darum geht, mein Plan muss in Erfüllung gehen. Meine Wünsche müssen geschehen. Meine Vorstellung vom Leben muss realisiert werden. Sondern eine Freiheit kommt ins Leben hinein, wo wir können sagen, Herr Jesus, egal was passiert, ich lege meinen Geist in deine Hände. Egal was passiert, ob ich alles verliere oder ob ich alles gewinne. Ob ich ganz drunter komme oder ob es mir gut geht. In deine Hände lege ich meinen Geist. Das heißt, dir vertraue ich wirklich. Und dir gebe ich mein ganzes Leben. Weil Jesus das gemacht hat, können wir in die Freiheit hineinkommen. Und vielleicht merkst du jetzt, dass du die Freiheit nicht hast. Dass du sagst, nein, sicher nicht bett ich. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Das wäre ja grob fahrlässig. Wer weiß, was denn morgen passiert mit mir? Das kann sein. Aber dann schau auf Jesus und schau, was mit ihm passiert ist. Er hat weit mehr gewonnen, als er in dem Moment verloren hat. Und es hat sich weit mehr bestätigt, dass das ein guter Weg ist, als in dem Moment klar war, auch für die Umstehenden. Und deswegen lade ich euch ein, auch während dem Abendmahl die Frage zu bewegen. Kannst du das beten aus vollem Herzen? Darf alles passieren, mit den Worten, die ich dafür gefunden habe. Darf alles passieren in deinem Leben, Hauptsache, du kannst dein Geist, dein geistliche Leben mit dem himmlischen Vater pflegen. Dann ist das dran für dich, auch während dem Abendmahl, sage Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und das Schöne ist, wenn dann alles Mögliche passiert, kannst du so im Frieden sehen, wie das Jesus auch sie ist. Selbst dann, wenn du stirbst. Ich würde gerne beten und dann hinterher lese ich Verse, wo euch zum Abendmahl hinführen. Und ich werde euch einladen, die Einladung, wo Jesus dort deine ausspricht, heute ganz wieder neu anzunehmen. Weil wenn er sagt, gestorben für dich, dann meint er das ernst. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du euch gezeigt hast am Kreuz, dass es Leid nicht das Ende ist vom Leben. Und dass der himmlische Vater so viel größer und so viel liebevoller ist, als wir uns das einmal vorstellen. Ich danke dir, dass du am Kreuz gezeigt hast, wie der Weg nach dem Leid auch weitergehen kann. In einer Art und Weise, wie wir uns das wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen können. Und ich bitte dich, dass wir mutig können sagen, ich befehle, ich lege mein ganzes Leben in deine Hände. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz deine Hände ganz offen gemacht hast, offen für uns, dass wir deine Liebe annehmen können und dass wir in deiner Liebe können Schritt tun können. Und du weißt, was uns hindert, was uns zurückhält, was uns in Sachen Sicherheit Lordler vermuten, wo nachher sich doch nicht als wahr entpuppt. Und ich bitte dich, dass du uns das aufdeckst und dass du uns immer mehr hineinführst in die Beziehung zu dir. Ich danke dir, Herr Jesus, für deine Liebe, wo du zeigt hast am Kreuz. Amen. Jesus Christus hat mit den Jüngern Abendmahl gefeiert und es heißt dort in Matthäus 26, wie sie gegessen haben, hat Jesus das Brot genommen, hat dafür gedankt und hat es gebrochen und hat seine Jünger ausgeteilt und hat gesagt, nehmt und esset. Das ist mein Leib. Und dann hat er den Kelch genommen und hat dafür gedankt und hat ihnen alle den Kelch gegeben und hat gesagt, trinket alle draus. Das ist das Blut vom Bund, wo vergossen wird für viele zur Vergebung von der Sünde. Alles darf passieren. Ich werde mit einer Geschichte abschließen, die passiert ist in einer Krishona-Gemeinde vor ein paar Jahren. Die hatten eine grosse Bühne und haben dort Abendmahlsonntag und auf dieser Bühne ist ein Tisch gestanden und dort war ein schöner silbriger Kelch mit Traubensaft und es ist Brot drauf gestanden. Und sie haben während dem Gottesdienst gemerkt, dass ja noch irgendein Theater oder irgendetwas ist und dass der Tisch im Weg steht, der Tisch mit dem Abendmahlszeug. Und dann haben zwei Leute aus dem Publikum angefangen, den Tisch auf die Seite zu stellen. Und in dem Moment hat der schöne silbrige Kelch mit dem Traubensaft das Übergewicht bekommen und ist vor den Augen von allen Gottesdienstbesuchern über die weiße Tischdecke und über den Boden von der Bühne ausgeleert. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass die Leute im Gottesdienstraum so wie in einer Schockstarre gewesen sind und alle denken, was passiert jetzt? Und ich glaube, der Prediger dort, der hat einen Eindruck vom Heiligen Geist. Weil er ist vorgestanden und hat gesagt, aber das ist doch genau das, wegen was wir Abendmahl feiern. Weil es kommt einmal mehr vor, dass alles darf passieren, aber nichts uns kann trennen von der Liebe von Jesus. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben in das Abendmahl inne. Kommt und nehmt das Brot und nehmt den Kelch und denkt dran, es darf alles passieren, auch in eurem Leben. Weil Jesus Christus und seine Liebe ist so viel grösser, dass er immer einen Ausweg, immer eine Lösung parat hat. In dem Sinne nehmen wir heute das Abendmahl. Die Band wird uns begleiten mit den Liedern und wir dürfen kräftig mitsingen. Steht doch auf, dann ist es auch leichter, aus der Reihe rauszukommen zum Abendmahl. Ihr dürft hinterher kommen oder vorher kommen an den Tisch und euch selber bedienen. Wir handhaben das bei uns so.